Bodo, wir haben ja hier bei Radio Korax schon mehrmals auch mit dir gesprochen und es waren immer Gespräche, wo es ging um ja Popgeschichte im weitesten Sinne, um eine Theorie der Popkultur. Jetzt hast du eben im Merkur diesen Text veröffentlicht, wo es ja um Theoreme aus dem Rechtspopulismus geht. Das zum Einstieg erstmal als Frage, wie kam es für dich denn dazu, dass du vor dem Hintergrund deiner bisherigen Auseinandersetzungen dich jetzt auch mit Rechtspopulismus beschäftigst?
Ja, also zum einen habe ich mich damit am Rande auch früher schon beschäftigt, auch historisch, etwa mit auch völkischer Jugendbewegung und solchen Dingen, die ja auch zur Jugendgeschichte dazugehören, die mein Anliegen ist. Und zum anderen ist das eigentlich auch ein Ergebnis aus meinem Buch Jugend, Popkultur, eine transnationale Geschichte, was die Jahrzehnte in der Jahrhundertmitte des 20. Jahrhunderts, also vor allem den 50er, 60er Jahren, in den Blick genommen hat und das auch gar nicht nur poptheoretisch, sondern auch sehr stark empirisch. Also ich habe mir angesehen, welchen Beitrag die Popkultur geleistet hat zur auch Internationalisierung oder Transnationalisierung von Kultur und auch von Lebensstilen. Und da bin ich über diese Debatte gestolpert, die im Feuilleton vor einigen Monaten ja sehr erregt geführt wurde, wo es so verkürzt gesagt hieß, der Rechtspopulismus ist heutzutage eine Abkehr zum einen von den Eliten, die sind weitgehend globalisiert, also die Professorinnen und Manager, die durch die Welt fliegen und in international vernetzten Arbeitsverhältnissen sind. Aber für die Masse der Leute sei das eigentlich zu schwierig, die sind da nicht mitgekommen und die sind noch in einer nationalkulturellen Heimat verhaftet. Und das hat die Politik vernachlässigt oder das habe die Politik vernachlässigt. Man hat ja inzwischen ja auch ein Ministerium, man kann nicht sagen gegründet, sondern halb umbenannt. Und da fiel mir auf, dass das mit meinen empirischen Ergebnissen einfach überhaupt gar nicht übereinstimmt, sondern da sieht es ganz anders aus. Ich beschreibe in diesem Buch recht umfangreich, wie doch eigentlich wesentliche Impulse zu einer Transnationalisierung von Kultur von gewissermaßen von unten kamen, also von den als unten gedachten Schichten, Jugendliche aus der Arbeiterschicht, aber auch ungelernte Lehrlinge und so weiter, denen von den Eliten eigentlich über Jahrzehnte erklärt wurde, dass das, was sie da an amerikanischer, aber auch afroamerikanischer, im Jazz, aber auch französischer Musik und so weiter hörten, dass das gar keine Kultur sei, sondern Krach oder sogar Devianz.
Du hast jetzt schon gesagt, du reagierst mit deinem Text auch auf Debatten, die im Feuilleton geführt worden sind. Und es geht ja dann nicht nur um eine Reaktion auf die neue Rechte oder auf den Rechtspopulismus, sondern es geht auch um Positionen, Theoreme, die von Rechtspopulisten selber formuliert werden. Du hast dich da vor allen Dingen an Alexander Gauland abgearbeitet und dessen Erzählung ist ja ungefähr so, es gibt auf der einen Seite eben die globalistische Elite, das hast du jetzt schon erwähnt, und auf der anderen Seite eine eher lokal verankerte untere Mittelschicht. In anderen Worten, und das verwendet ja auch Alexander Gauland, die Anywheres stehen den Somewheres gegenüber. Vielleicht, um sich das nochmal genauer anzuschauen, was ist denn das für eine Gegenüberstellung in diesen Ausführungen von Gauland?
Ja, das hat er zum ersten Mal nach meiner Kenntnis publikumswirksam in seinem ersten Gastbeitrag in seiner Rolle als AfD-Vorsitzender für die Frankfurter Allgemeine Zeitung formuliert. Und er hat in diesem Theorem, also die Oberschicht oder die Eliten, die sind eben global und international kulturell aufgestellt und die breite Mehrheit ist es nicht. In diesem Theorem, da greift er eigentlich einen Gedanken auf, den der britische Autor David Goodhart formuliert hat in einem Buch The Road to Somewhere. Und da sind eben diese zwei sehr, sehr holzschnittartig gezeichneten Gruppen einander gegenübergestellt. Es gibt zum einen eben die sogenannten Anywheres, die an keinen festen Ort mehr gebunden sind, was ihre Arbeitsverhältnisse, aber auch ihren Lebensstil betrifft und auch ihre kulturelle Orientierung. Und auf der anderen Seite sei eben eine große, Gauland spricht von 50% der Gesellschaft, die sind an einen festen Ort gebunden, den er als Heimat bezeichnet, also an ihr Dorf, an ihre Kirche, an ihren Friedhof, also er stellt sie sich offenbar auch schon recht alt vor. Und diese vollkommen holzschnittartige Gegenüberstellung, die scheint mir einfach grundfalsch zu sein. Man hätte jetzt auch sagen können, man lässt das in der völkischen Ecke stehen, in der sich das formiert. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass das eben eigentlich weit über dieses völkische Lager hinaus konsensfähig ist. Viele, selbst wahrscheinlich Anhänger der Grünen, würden sagen, ja, so ist es. Die finden das dann vielleicht gar nicht schlecht, sondern sagen, wir sind die Avantgarde, wir sind eben vielleicht gebildeter stärker als der Rest der Gesellschaft und damit auch schon offener für das Internationale. Aber eine breite Masse von Menschen kommt da nicht mit. Und nach meinen empirischen Ergebnissen ist es eben eher so, dass die kulturelle Orientierung, und nur auf diesem Gebiet wird dieser Konflikt ja jetzt aufgemacht, das ist nicht mehr rein sozial. Es geht ganz stark um Kultur, also wie man sich seine kulturellen Impulse hört, was man für holt, was man für Musik hört, wie man mobil auch privat ist. Und da fiel mir auf, dass nicht nur meine Ergebnisse dem entgegenstehen, nämlich dass vor allem auf dem Bereich der Populärkultur und der Populärmusik eben gerade die breiten Unterschichten und Mittelschichten sich geöffnet haben zu Musik aus England, die wiederum afroamerikanische Impulse hatte. Man hatte schon in den 50er Jahren eine große Calypso-Welle, wo also jamaikanische Musik auch in England von den West Indies rezipiert wurde, südamerikanische Tänze und so weiter, sondern auch, und in dem Merkur-Beitrag habe ich das mal zitiert, auch andere HistorikerInnen haben in die Richtung gearbeitet, die sich angesehen haben, dass beispielsweise das Reisen, also die Mobilität der Mittelschichten, expansive Sprünge gemacht hat in den 70er und 80er Jahren und dass bei diesem Reisen es nicht nur darum ging, zum Teil natürlich auch, aber nicht nur darum ging, in Hotelbunkern abgeschottet zu leben, sondern dass die Begegnung mit dem sogenannten Fremden eben ein wesentlicher Teil war. Oder die Historikerin Maren Möhring aus Leipzig hat nachgewiesen in einer detaillierten Studie Fremdes Essen, wie die Ernährungsgewohnheiten nicht nur in der ausländischen Gastronomie sich entnationalisiert haben in der breiten Mittelschicht, sondern bis hin in die heimischen Kochgewohnheiten der Deutschen, eben gerade die sogenannten Gastarbeiterküchen, also italienisch an erster Stelle, aber auch Balkangrills, wie das damals hieß, also dass da ganz große Teile eben internationalisiert waren, während oftmals die Elitenvertreter dann daran festgehalten haben, dass das nivellierend ist und Fast Food und so weiter und doch eher an ja, sehr exklusiven, vielleicht dann auch an der französischen Küche festgehalten haben. Und diese Ergebnisse habe ich jetzt mal versucht zusammenzutragen, um dieser viel zu holzschnittartigen Gegenüberstellung zu begegnen.
Das Theorem, was du aufmachst oder die Untersuchung, die du anführst, geht ja so ein bisschen davon aus, dass man ja gerade in den 50er und 60er Jahren sehen kann, dass aus den Arbeiterschichten und aus der unteren Mittelschicht, dass da eigentlich genau ein Bedürfnis zur Transnationalisierung da ist. Du hast dich viel mit den Gammlern zum Beispiel auseinandergesetzt, deren Praxis ja auch es zum Teil gewesen ist, den Sommer über in der ganzen Welt unterwegs zu sein und eine Orientierung an amerikanischer, afroamerikanischer Musik, also auch auf dieser kulturellen Ebene, das Bedürfnis darüber sozusagen sich nicht nur streng an der Nationalkultur zu orientieren. Da finde ich es interessant, diese Perspektive aufzumachen. Was heißt denn das für das Bürgertum oder für eine tatsächliche Elite, um dieses vielleicht so ein bisschen populistische Schlagwort aufzugreifen? Weil das verändert sich ja auch. Also in welchem Verhältnis stehen denn dann sozusagen diese Bedürfnisse, die ja tatsächlich von unten zu kommen scheinen, zu dem kulturellen Selbstverständnis, das die ja eher oberen Schichten haben?
Ja, also bei den oberen Schichten ist es jetzt streng genommen auch nicht so, dass die einer reinen Nationalkultur verhaftet gewesen wären, da ja auch die Hochkultur, also nehmen wir mal das, was heute klassische Musik heißt, sich ja auch schon in einer Zeit formiert hat, wo es noch nicht mal Nationen gab und wo man selbstverständlich an den Adelshäusern oder Königshäusern auch hin und her gereist ist, von Fürstentum zu Fürstentum und ich weiß nicht, Franz Liszt ist etwa nach Russland zur Zarin gefahren. Also diese Musik war im Grunde genommen auch schon transnational, weil es nach meinem Dafürhalten sowieso gar keine klar abgrenzbare Nationalkultur gibt. Es ist geradezu ein Wesensmerkmal von Kultur, dass sie wie ein Schwamm permanent Einflüsse von überall her aufsaugt. Aber eine sehr wichtige Diskursfigur in den 50er, 60er, aber eigentlich ja auch noch bis heute teilweise, ist dann die der abendländischen Kultur. Und da scheinen ja jetzt auch völkische Kreise die Grenzen wieder um Europa ziehen zu wollen, Festung Europa und so weiter. Und da hat man eine bestimmte Kultur, die da jetzt schon eingemeindet ist und an der hat man sehr kämpferisch festgehalten. Und das ging einher mit der Abwertung und Diffamierung der Kultur unterer Schichten, die sehr viel offener reagiert haben. Zum Teil, weil diese Impulse sozusagen von unten kamen, zum Teil aber auch und vielleicht auch zum größeren Teil, weil das natürlich auch eine kulturindustrielle Globalisierung damals bereits stattgefunden hat und man in diesen Mittelschichten, die auch ganz offensiv umworben wurden von der Kulturindustrie, da war man sehr viel offener dagegen. Hier mischen sich also auch verschiedene Konfliktlagen, zum einen des etabliert sogenannt Abendländischen gegen das Fremdländische, aber auch die reine Kunst gegen die vermeintlich kommerzielle Kulturindustrie, die auch deswegen gar nicht Kultur sein kann, weil sie ja einen Warencharakter in sich trägt. Und es ist auch eine Art klassizistischer Widerstand, dass hier eben auch neue Marktteilnehmer jetzt um Anerkennung kämpfen, marginalisierte Gruppen. Das ist Jugend als solches, die sich in der Zeit sehr stark eigenständig mit einer eigenständigen Kultur formiert. Es sind aber auch, wenn man nach Amerika guckt, etwa Afroamerikaner, die jetzt auch als Mittelschichten auftreten und mit entsprechenden Geld- und Freizeitbudgets ausgestattet sind. Und an diesen Frontlinien verlaufen diese Kämpfe. Und da sind es doch eben Elitenvertreter, die also in Redaktionen sitzen, die in Kommissionen sitzen, die etwa das Kino zensieren wollen, die in der Bundesrepublik bis in die frühen 60er Jahre hinein Filme aus dem sogenannten sozialistischen Ausland regelrecht zensieren, die sind hier nicht zu sehen. Es sind aber auch PolitikerInnen bis in die Parlamente gehen diese Debatten darüber, was als Kultur zuzulassen ist und was man bekämpfen muss. Es werden also immer wieder auch Rockkonzertverbote regelrecht diskutiert und in Einzelfällen auch in der vermeintlich oder in der selbst erklärt liberalen Bundesrepublik praktiziert. Ich habe ein lokales Jazzverbot im Schleswig-Holstein der frühen 60er Jahre feststellen können, nach Konflikten mit Jugendlichen, die da sehr ausgelassen sich zu Jazzmusik verhalten haben. Also diese Gegenüberstellung scheint mir in vielerlei Hinsicht eben überhaupt nicht richtig, dass hier vor allem die Eliten die Kultur irgendwie transnationalisiert hätten. Im Gegenteil, die Eliten haben sehr lange Zeit eigentlich gemauert und abgewehrt und vieles, was an transnationaler Kultur von unten, aber auch von der Industrie kam, zurückgewiesen, sogar als Nichtkultur, in der DDR als Unkultur, aber im Westen teilweise argumentieren da Konservative mit sehr, sehr ähnlichen Begriffen und weisen das als Lärm, als Krach, als Rabatzäußerungen und wie das ganze Vokabular in der Zeit ist, ganz vehement zurück.
Du weist darauf hin, dass die Gegenüberstellung von Somewheres und Anywheres, von fest verankerter unterer Mittelschicht und globalistischer Elite, dass das überhaupt nicht hinhaut. Und da schließt sich ja die Frage an, woher kommt dann das Bedürfnis, eigentlich so darüber zu sprechen? Weil es ist ja dann offensichtlich die Rede von einer Mitte der Gesellschaft oder von einer Mittelschicht oder sozusagen von dem unteren Teil der Gesellschaft, das aber anscheinend ja ganz anders funktioniert, wenn man sozusagen so Betrachtungen, wie du sie heranführst. Dann stellt sich die Frage, ja, da würde ich dich gerne fragen, was du dazu denkst, was für eine Funktion hatten dann so eine offensichtliche Produktion, was für ein ideologisches Bedürfnis steht denn da dahinter?
Also das ist ein Bedürfnis, was man als Homogenisierungsbedürfnis bezeichnen kann. Der Diskurstheoretiker Jürgen Link spricht hier von Normalisierung oder auch von Normalismus und hat damit eigentlich eine Figur geschaffen, womit man auch liberalen oder selbst erklärt liberalen Gesellschaften etwas auf den Zahn fühlen kann, denen eben Link zufolge eine ganz starke Tendenz zur ja auch mit Macht durchgesetzten Normalisierung innewohnt. Also nicht nur Freiheit des Einzelnen und der Einzelnen oder verschiedener Gruppen, sondern es gibt eine starke Tendenz anhand von fiktiven Mittelwerten permanent, also etwa im Instrument der Statistik, permanent auszurechnen, was liegt irgendwie in der Mitte und das als Norm vorzugeben und dann alles, was an den Rändern davon abweicht, dann auch irgendwie zu delegitimieren. Und ich glaube, das passiert hier. Es wird eine große Gruppe konstruiert, die sogenannten Somewheres, wobei bemerkenswert ist, dass das eben sozial ganz schwer zu verordnen ist, denn wir sehen ja, dass die Zustimmung zu völkischen Parteien oder auch zur AfD ja sich querzieht durch alle Bildungsniveaus. Die AfD ist im Übrigen neben den Grünen die Partei mit dem politischen Personal, was die allermeisten akademischen Abschlüsse hat. Das Spitzenpersonal der AfD, um es in Gaulands Terminologie zu sagen, besteht ja selber aus Globalisten. Er selbst hat also sich mit England beschäftigt und da ja sehr einfühlsame Adelsporträts geschrieben, also mit einer auch gewissen Nostalgie für die ausgemachten historischen Oberschichten. Wir haben an anderer Stelle mit Alice Weidel jemanden, eine Frau, die in der Schweiz wohnt und mit einer nicht deutschstämmigen Frau zusammenlebt. Wir haben mit Beatrice von Storch eben auch jemand, der eine Adelstradition in ihrer Familie hat. Es ist sozusagen auch geradezu grotesk, dass jetzt ausgerechnet dieses Personal sich aufschwingt und sagt, wir sprechen für eine breite Mehrheit. Und indem das getan wird, zeigt Gauland für meine Begriffe in diesem Beitrag auch, dass er eigentlich von dieser Schicht, für die er meint zu sprechen, überhaupt gar nichts versteht. Er ist maximal davon entfernt und betreibt hier aber eben die Strategie, sozusagen sich zur Stimme einer überwältigenden Mehrheit und nimmt damit eben auch eine gewisse gefährliche Tendenz der Demokratie auf, zu sagen, wir wollen zwar das Allgemeinwohl für die meisten, aber wir nehmen hier vielleicht nicht genug Rücksicht auf die Leute, die nicht dabei sind. Und mir ging es darum zu zeigen, dass das eben vollkommen ahistorische Konstrukte sind. Man könnte jetzt natürlich einwenden und sagen, ja gut, in den 50er, 60er Jahren, was vielleicht anders, heute haben wir auch in der Popkultur Phänomene wie, ich weiß es nicht, Freiwild oder Gabalier in Tirol oder so etwas, aber allein eben diese Behauptung, es sei ein natürliches Merkmal der Mittel- und unteren Schichten, eine national- oder regionalkulturelle Heimat zu brauchen. Das kann man ja ganz einfach dadurch widerlegen, dass man zeigt, es war historisch vor kurzer Zeit schon überhaupt gar nicht so und dann muss es auch heute nicht so sein. Es ist nichts daran natürlich. Und die andere Unterstellung ist eben auch darin, ja, also die Leute sind noch immer in einer Nationalkultur verhaftet, in der Tradition von früher. Wir wissen aber eben aus den transnationalen historischen Arbeiten, dass dieser vermeintliche nationalkulturelle Zustand auch früher überhaupt gar nicht geherrscht hat. Auch unsere Kultur vor Hunderten von Jahren, ich bin gerade eingegangen auf die klassische Musik, ist eben überhaupt gar nicht regional oder nationalkulturell gewesen und Gesellschaften waren schon immer von Austausch geprägt. Und diese Zuschreibung eben, auch die ist umso falscher, wenn man sich ansieht, dass schon in der Jugend der heutigen vermeintlichen Vertreter dieser gealterten Mittelschichten, dass es da eben auch keine Nationalkultur gegeben hat, sondern im Gegenteil, dass es gerade diese Schichten waren, die massive Impulse gesetzt haben zur Transnationalisierung von Gesellschaft.
Eine abschließende Frage führt uns vielleicht nochmal so ein bisschen auf allgemeineres Terrain und auf Fragen eben auch der historischen Forschung. Es gab in deinem Text eine kurze Bemerkung, die ich aber sehr interessant fand, nämlich, dass du ja feststellst, es gibt sehr viele Studien darüber, was für ein kulturelles Selbstverständnis das Bürgertum und die oberen Schichten entwickeln und dass es aber eigentlich viel weniger Forschung darüber gibt, was ist ein Alltagskultur oder kulturelles Verständnis von den unteren Schichten. Da nochmal die Frage, woran liegt das denn eigentlich und wie spielt das da vielleicht in diese Diskussion auch mit rein?
Ja, also es hat verschiedene Ursachen. Zum einen ist natürlich dieses marxistische Interesse an der Arbeiterschaft einigermaßen erloschen, weil der Marxismus nun nicht mehr so gepflegt wird in den Wissenschaften. Und zum anderen, weil diese Arbeiterschaft ja auch weitgehend in Auflösung begriffen ist oder zahlenmäßig einfach auch zurückgegangen ist. Und es haben aber selbst die Disziplinen, die in den Sozial- und Geisteswissenschaften sich für breitere Schichten interessiert haben, haben oftmals die Kultur ausgeblendet. Das galt als Kulturalismus. Man wollte eben an der sozialen Realität, also auch aus so einer postmarxistischen Perspektive heraus sagen, die Klassenlage ist im Grunde genommen entscheidend und man hat sehr viel erforscht, wie sich ArbeiterInnen in ihren Vereinen formiert haben, ohne aber diese Inhalte irgendwie auch ernst zu nehmen oder wie eben deren Rolle im Gesundheitssystem und im Sozialsystem und so weiter ausgestaltet wurde. Und das ist natürlich auch erstmal sehr, sehr wichtig. Es ist nur im Moment eben diese eher überraschende Situation eingetreten, dass der Rechtspopulismus eigentlich linke Identitätspolitik adaptiert und auf vorwiegend kulturellem Gebiet argumentiert. Und da fehlen uns jetzt schlichtweg die Studien zur Kultur breiterer Schichten. Da gibt es nicht so viel. Es gibt natürlich ein Feld, das ist die Lebensstilsoziologie, also in Nachfolge von Pierre Bourdieu. Aber in Deutschland haben das dann, weiß ich nicht, Schulze hat das gemacht, etwa also Sinusmilieus definiert, wie auch kulturelle Unterschiede weiterhin irgendwie korrelieren mit bestimmten sozialen Großgruppen. Aber auch da, also etwa das aktuelle, sehr, sehr viel diskutierte und hochgelobte Buch von Cornelia Kopetsch über die Gesellschaft des Zorns, also den Rechtspopulismus, scheint mir auch ein bisschen daran zu kranken, dass eigentlich die empirische Basis gar nicht gegeben ist. Man überträgt jetzt Modelle, die Bourdieu aufgrund einer massiven Empirie in den 60er Jahren in Frankreich entwickelt hat. Diese diese Erkenntnisse überträgt man jetzt irgendwie auf das heutige Deutschland. Und da etablieren sich jetzt auch so komische Frontstellungen, wo also man argumentiert, das sei eine sozialräumliche Verteilung in den zentralen Vierteln von Großstädten. Da schottet sich das linke Milieu ab und dann reagieren diese Ausgegrenzten eben mit Rechtspopulismus. Das scheint mir alles eigentlich empirisch noch gar nicht richtig erforscht und darum auch sehr fragwürdiges Terrain zu sein. Denn es ist ja auch nicht das linke oder das trans oder das kosmopolitische Milieu, was sich da irgendwie mit Absicht selber abschotten würde, sondern wir haben eben einen entfesselten Wohnungsmarkt, wo die Gatekeeper an den entsprechenden begehrten Vierteln nicht einen Gesinnungstest vollziehen, sondern da geht es um Bonität und verdrängt werden Menschen, die nicht so viel verdienen, vollkommen unabhängig davon, ob sie sich als kosmopolitisch definieren oder nicht. Und da fliegen auch kosmopolitisch orientierte Leute, die nicht genug verdienen, schlichtweg raus und werden vor die Tür gesetzt. Also diese ganzen großräumlichen Argumentationsmuster scheinen mir auch ein bisschen, auch deswegen ein bisschen schwierig, weil da so eine Art Zwangsläufigkeit entsteht. Ja, ist ja klar, dass die Leute jetzt irgendwie alle rechtspopulistisch sind und der große Widerspruch ist auch der, dass man einerseits behauptet, es gibt hier hermetisch abgeschottete kosmopolitische Eliten und gleichzeitig sagt, die breite Masse, die ist von denen abgehängt worden und wendet sich dann trotzig der AfD zu. Ja, wenn diese Eliten so abgeschottet sind, dann können sie ja auch keinen besonderen Druck auf die Mehrheit ausüben, die da angeblich eben heimatbedürftig noch irgendwie an der Scholle klebt. Da scheint mir im Moment einfach ein großes Defizit noch und ein großes Desiderat an empirischer Forschung zu sein. Und ich denke, wir müssen da einfach vorsichtiger sein in solchen pauschalen Erklärungsmustern, die dann auch in so eine Zwangsläufigkeit münden. Die Menschen haben eine Freiheit, sich dafür zu entscheiden, ob sie ihre persönlichen Zurückgesetztheitsgefühle eben rassistisch begründen oder nicht. Und diese Freiheit hatten sie auch schon in vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und diese Freiheit haben auch sehr, sehr viele Menschen auch aus diesem vermeintlichen Milieu der Samoas auch historisch schon genutzt.